wiederhole wieder kurz vom letzten Mal. Wir haben besprochen die Sutren, die Astika- und Nastika-Unterteilung, also diese beiden Schulschwerpunkte, die sich aus den Upanishaden weiterentwickelt haben, mit dem Buddhismus, dem Jainismus und einerseits und Javaka, aber das ist ja untergegangen, die materialistische Schule, und dann andererseits die Astika-Schulen, also die sechs klassischen hinduistischen Systeme, die es heute noch gibt. Und habe das an drei, vier Grundbegriffen etwas illustriert. Und dann bin ich auf Janaka und Jainismus noch etwas eingegangen letzte Stunde, aber nicht auf den Buddhismus. Das scheint mir auch aufgrund der Zeit zu wenig, das wäre wirklich sehr oberflächlich. Ich habe ein paar Literaturhinweise auf der Liste gegeben, wo Sie sich da, beim Buddhismus ist es ja nicht schwierig, Literatur zu finden. Und zuletzt war die Rede von den Erkenntnisquellen, von den Brahmanas und insbesondere von dieser seltsamen Auffassung oder überraschenden Auffassung, die im Jainismus sich herausgebildet hat, dieses Syatvada, ein Perspektivismus. Wahrheit ist immer perspektivisch aufzufassen, ohne dass das wirklich zu einem Relativismus führt, aber es ist wohl, wenn man in europäischer Terminologie sprechen will, ein Wahrheitsbegriff, der die Adäquationstheorie beinhaltet, nicht jainistisch nachvollziehbar. Und das ist eine sehr interessante Sache, finde ich. Das so viel zur Wiederholung vom letzten Mal. Vielleicht haben Sie noch Fragen dazu. Wenn nicht, dann gehe ich nun zu Griechenland über. Und komme sozusagen, oder nicht sozusagen, sondern um mit Hegel zu sprechen, in die Heimat der Philosophie. Hegel hat das ja öfter so ausgedrückt, da geht dem Philosophen das Herz auf, da ist er zu Hause, das ist wirklich die Heimat, Griechenland, unser aller Heimat. Nun, meine Auffassung ist ja etwas anders als die von Hegel. Ich glaube, dass die Philosophen mehrere Heimaten haben und eine davon liegt sicher in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit, aber auch in der Vergangenheit gibt es mehrere. Bei diesem Thema muss ich auf die erste Fragestellung noch einmal zurückkommen von der ersten Stunde. Die Frage nämlich nach dem einen Ursprung oder den mehreren Ursprüngen. Ich habe das zu Beginn des Semesters zwar schon besprochen, möchte es aber wiederholen, insbesondere aus einem wichtigen Grund. Die Prüfungsthemen kennen Sie, schriftlich oder mündlich etc. Und das erste Prüfungsthema ist ja die Frage nach dem Ursprung oder den Ursprüngen der Philosophie und dem Begriff von Philosophie. Und ich will das nicht ausführlich wiederholen, aber ich habe für einen generischen, kulturgenerischen Begriff hier plädiert. Wenn Sie sich an die Beantwortung dieses oder an die Behandlung dieses Themas machen, im Sinn der Beantwortung eines Prüfungsteils, dann erwarte ich nicht unbedingt, dass Sie meiner Meinung sind. Also es wäre schön, wenn ich Sie auch ein bisschen überzeugen hätte können im Verlauf dieses Semesters, dass es eine griechische Philosophie gibt, dass es eine chinesische Philosophie gibt, dass es eine indische Philosophie in der Achsenzeit gibt und später, worüber ich ja nicht rede, später, dass es eine arabisch-islamische Philosophie gibt, dass es also mehrere Philosophien im Plural gibt. Philosophie gibt es meiner Auffassung nach im Plural in mehreren Traditionen der Menschheitsgeschichte. Und die unterscheiden sich. Es gibt nicht eine Geschichte, sondern mehrere Geschichten echter Philosophie. Und deswegen habe ich Ihnen so einen generischen Begriff ans Herz gelegt. Aber wie gesagt, ich lege nicht wirklich Wert darauf, dass Sie das einfach wiedergeben, sondern es wäre mir wesentlich wichtiger, wenn Sie zu einer anderen Auffassung kommen, wenn Sie etwas sagen, nach Sichtung aller Informationen und die mir zur Verfügung stehen und nach begründeter Auffassung oder Meinung bin ich doch jetzt wieder der Auffassung, eigentlich Philosophie gibt es erst in Griechenland und nur in Griechenland. Wenn Sie also zu dieser Auffassung gelangen, was ich akzeptiere, dann bitte ich Sie um Argumentation. Um Argumentation, die nicht darin besteht, dass das ja die Regel in den Darstellungen ist oder war in der europäischen Neuzeit. Das sage ich jetzt nur so, ohne ins Detail zu gehen. Es ist nicht vor dem 18. Jahrhundert die Regel in europäischen Darstellungen, aber seit dem 18. Jahrhundert, seit der Aufklärung, ist die richtige Antwort auf die Frage, wo hat die Philosophie begonnen, gibt es eine richtige Antwort, und die lautet bei den Ioniern in Griechenland. Und wer waren die ersten Philosophen? Und da gibt es zwei richtige Antworten, Thales von Milet und Pythagoras von Samos. Oder vielleicht sagt man, wenn man die Chronologie sehr hoch schätzt, es sind nicht zwei verschiedene Anfänge. Thales ist der frühere, also es gibt eine richtige Antwort. Der erste Philosoph der Menschheitsgeschichte ist Thales von Milet. So habe ich es gelernt in meinen Studien, also als ich studiert habe. Und so lernen Sie es vielleicht auch heute noch manchmal. Aber ich persönlich halte das nicht für zutreffend, also nicht für sachbegründet. Wenn Sie aber doch auch dieser Auffassung sind, und da können Sie sich auf viele berühmte Autoren stützen, zwei davon möchte ich jetzt noch einmal kurz besprechen, wenn Sie doch dieser Auffassung sind, dann bitte argumentieren Sie das. Ja? Dazu eine Frage. Also Sie kriegen eine positive Note, wenn Sie einfach wiedergeben, was in der Vorlesung vorgetragen wurde. Aber Sie kriegen eine sehr positive Note, wenn Sie es nicht nur wiedergeben. Einer der Autoren, den ich jetzt ja auch schon genannt habe, der dieses Bild von der einen Geschichte der Philosophie geprägt hat für die letzten 150 Jahre, sehr wichtig wurde diesbezüglich, ist Hegel. Hegel hat diese Geschichte der Philosophie immer wieder vorgetragen und immer wieder auch auf Vorstufen des philosophischen Denkens hingewiesen. Und diese Vorstufen hat er gesehen in den asiatischen Kulturen. Also Hegel, der 1831 gestorben ist und bis zum Tod eigentlich diese Vorlesung gehalten hat. Ich glaube, in seinem Sterbejahr noch oder Sterbesemester hat er da noch damit begonnen. Zumindest hat jedes Mal auch China und Indien behandelt in seinen Vorlesungen. Das hat er nicht mehr veröffentlicht, aber sie wurden dann herausgegeben. Und er hat es gar nicht oberflächlich behandelt. Er hat eigentlich gelesen und gekannt, was es zu seiner Zeit über chinesische Philosophie und über indische Philosophie gab. Er war da nicht uninformiert. Aber als Stereotyp eigentlich immer dazu gekommen, dass das eben nur Vorstufen dessen sind, was man wirklich unter Philosophie zu verstehen hat und wirklich philosophisch zu denken habe, so Hegel, die Menschheit eben in Griechenland und in griechischer Sprache begonnen. Erst in griechischer Sprache und bei diesen griechischen Theoretikern habe sich die Philosophie wirklich herausgebildet. Ich zitiere aus Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie: Da fängt die Philosophie an, wo das Allgemeine als das allumfassende Seiende aufgefasst wird oder wo das Seiende in einer allgemeinen Weise gefasst wird, wo das Denken des Denkens hervortritt. Wo ist das nun geschehen? Wo hat dies begonnen? Fragt er sich und kommt zunächst zu der weiteren Frage, was ist die Bedingung dafür, dass diese ganz allgemeinen Fragen gestellt werden? Die Bedingung, die Hegel immanent, ist das Hervortreten und das Existieren einer politischen Freiheit. Also ich zitiere, sagen wir, zum Hervortreten der Philosophie gehört Bewusstsein der Freiheit, so muss dem Volke, wo Philosophie beginnt, dies Prinzip zugrunde liegen. Nach der praktischen Seite hängt damit zusammen, dass wirkliche Freiheit, politische Freiheit aufblühe. Und dieses Aufblühen der praktisch, also der politischen, wirklichen Freiheit sieht Hegel eben erst in Griechenland gegeben, eigentlich erst in der griechischen Klassik, also in Athen gegeben. Noch nicht bei dem, womit wir immer einsteigen in die Geschichte der griechischen Philosophie, bei den sogenannten Vorsokratikern. Also weiter bei Hegel. In der Geschichte tritt daher die Philosophie nur da auf, wo und insofern freie Verfassungen sich bilden. Und kommt dann zu dem Schluss, die Philosophie beginnt in der griechischen Welt. Weiter will ich ihn jetzt nicht zitieren, Sie können das auch nachlesen oder haben es vielleicht schon gelesen in dieser Textzusammenstellung, die ich zur ersten Stunde gemacht habe und die im Internet sowieso vorhanden ist, über die verschiedenen Ursprünge und oder nur einen. Hegels Begriff von einer wirklichen Freiheit gibt ihm also die Leitlinie, das Kriterium dafür, wo auch das autonome Subjekt das selbstbestimmte Denken überhaupt erst auftreten kann. Und das ist eine geschichtsphilosophische und nicht nur eine philosophiegeschichtliche. Das ist eine geschichtsphilosophische These, bei der Hegel ja auch, also auch in seiner Vorlesung über Geschichtsphilosophie, hat er ja immer einen Gang des Geistes von Osten nach Westen, einen Höhergang des Geistes, eine Eindeutigkeit der Entwicklung von Kulturen oder von Gesellschaften gesehen. Das ist seine Einsicht sozusagen oder seine leitende Vorstellung. Ich gehe von einem anderen, nämlich einem generischen Begriff von Philosophie aus, der nicht an solche Bedingungen geknüpft ist, beziehungsweise der auch andere Entwicklungen, ich habe Ihnen einige auch genannt, in China oder in Indien, Gesellschaftsentwicklungen beinhaltet, die nicht in derselben Weise auch politische Systeme hervorgebracht haben, sondern in andere. Und mir scheint das überzeugender als die Hegelsche Konstruktion, aber ich ersuche Sie sehr, sich da eine eigene Meinung zu bilden. Ich möchte einen zweiten Autor nach Hegel zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nennen. Das ist Burnet, ein englischer Historiker, der ein Buch 1930 geschrieben hat, Early Greek Philosophy, das recht einflussreich geworden ist. Und daraus zitiere ich aus der deutschen Übersetzung. Es war mein Bestreben, zu zeigen, dass mit den altionischen Lehrmeistern etwas Neues in die Welt trat, das, was wir Wissenschaft nennen, und dass sie zuerst den Weg wiesen, dem Europa seitdem immer gefolgt ist, sodass es, wie ich andernorts gesagt habe, eine angemessene Definition der Wissenschaft ist, wenn man sagt, sie ist ein Denken über die Welt in griechischer Weise. Die Wissenschaft, sagt Burnet, ist ein Denken der Welt in griechischer Weise. Das ist der Grund, warum es nur bei den Völkern Wissenschaft gab, die unter den Einfluss Griechenlands geraten waren. Also das ist jetzt eine etwas andere Artikulation derselben These. Wissenschaftliche Welterklärung ist die These, bei Hegel war es die Philosophie. Wissenschaftliche Welterklärung gibt es nur nach dem griechischen Vorgang und nach keinem anderen. Ich sagte, dass Burnet das 1930 veröffentlicht hat und sage dazu, dass damals, 1930 nämlich, zum Beispiel der Ausdruck chinesische Wissenschaftsgeschichte oder Geschichte der chinesischen Wissenschaft noch ein gänzlich unpassender, unerwarteter und unüblicher Ausdruck war. Also es gab kein Buch etwa, das den Titel gehabt hätte A History of Chinese Science oder dergleichen, Englisch oder auch auf Deutsch oder Französisch. So etwas gab es nicht, sondern Wissenschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts war tatsächlich sozusagen ein generisch verwendeter Ausdruck, der von der griechischen Philosophie oder Wissenschaftsgrundlegung her geprägt war und keinerlei Rivalität oder Konkurrenz geistesgeschichtlich hatte. Warum sage ich das? Weil etwa 10 Jahre später, 1940 herum, Needham, den ich Ihnen schon einmal aufgeschrieben habe, Joseph Needham, den ersten Band veröffentlicht, und in mehreren Bänden, A History of Chinese Science. Also da kriegt das Wort Wissenschaft plötzlich ein Adjektiv und heißt, es gibt eine chinesische Wissenschaft. War schon im Titel die These, und Needham hat da auch wirklich etwas bewirkt in der Theoriegeschichte oder in der Geschichtsschreibung der Wissenschaften, sodass man von einer indischen Wissenschaftsgeschichte, von einer chinesischen Wissenschaftsgeschichte nicht mehr nur so reden kann, als wäre das erst überhaupt zu benennen, nachdem die Sache unter griechischen Einfluss oder unter westlichen Einfluss gelangt ist. Also auch so etwas ist zu überlegen, und das habe ich jetzt deshalb zitiert, weil für die Griechen und weitgehend auch noch für die nicht-griechisch sprechenden antiken und frühneuzeitlichen Völker zwischen dem Ausdruck Wissenschaft und dem Ausdruck Philosophie kein großer Unterschied bestanden hat. Mit dem Ausdruck Philosophie wurden auch Disziplinen benannt, die wir heute als Einzelwissenschaften extra benennen, also beispielsweise wir sagen Psychologie oder Biologie und dergleichen. Aber auch das war ein Teil der Philosophie, also Philosophie im griechischen Sprachgebrauch der Klassik ist ein umfassender Begriff, der eben auch Wissenschaft in sich, wie wir es heute verstehen, in sich schließt. So viel als Vorbemerkung zu dieser Frage, ich werde mich jetzt nicht wiederholen, dass ich Burnett und Hegel nicht zustimme, oder habe das eigentlich eher auch einigermaßen gesagt, aber werde es nicht weiter ausführen oder begründen. Ich gebe es Ihnen nur zur Überlegung und bitte Sie, das wirklich auch ernsthaft zu überlegen. Es ist keine triviale Frage. Es ist auch konsequenzenreich für das Studium und das Verständnis von Philosophie insgesamt. Sondern geht zur historischen Schilderung über. Es sei denn, Sie haben jetzt noch eine Frage dazu. Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann beginne ich wieder so wie schon im Fall von China und Indien, nämlich mit dem Versuch, einigermaßen den Hintergrund, den kulturellen oder auch gesellschaftsgeschichtlichen Hintergrund dessen zu schildern, was wir in Griechenland dann Philosophie benennen, im achsenzeitlichen Griechenland. Das ist ein Raum in Vorderasien, mehr als in Europa gelegen, also in Anatolien, mehr als im heutigen Griechenland oder auf den Inseln, haben sich diese Reflexionsträger herausgebildet. Das ist ein kulturgeografischer Raum, der im Unterschied zum chinesischen und auch im Unterschied zum indischen einige bedeutende Außenwelten hat. Also den Griechen sind Kulturleistungen bekannt, den Griechen der Achsenzeit sind Kulturleistungen bekannt, in der Umgebung sozusagen, und sie setzen sich damit auseinander. Kulturleistungen in Ägypten, im Zwischenstromland, die Babylonier, die Sumerer, die Assyrer, das sind alles einflussreiche Hochkulturen für diese griechischen Einwanderer da in Ionien, mit denen sie sich auseinandersetzen. Sie wissen, dass es anderswo Schrift gibt. Sie wissen nicht mehr, die Griechen der Achsenzeit wissen schon wieder nicht mehr, dass es bereits eine Schrift gegeben hatte, in der eine griechische Sprache oder Sprachvariante geschrieben wurde, nämlich in Kreta. Die Linea B, das haben Sie schon wieder vergessen, es gibt keine Geschichtsschreibung in der Achsenzeit, es gibt überhaupt wenig Verwendung von Schrift zunächst, eigentlich, und dann übernehmen sie ein phönizisches Alphabet. Also sie übernehmen ein bereits entwickeltes Schriftsystem aus diesem Nahen Osten. Es ist auch alles, es ist verschiedenes andere, was die frühe griechische Reflexion stark beeinflusst. Und ich möchte Ihnen dafür nur ein Beispiel geben, wie resistent solche Einflüsse, solche kulturelle Prägungen auch später noch geblieben sind. In Babylon. Neben Ägypten ist es sicher Babylonien, das die frühen griechischen Philosophen am stärksten beeinflusst hat. In Babylon hatte sich eine Stadtkultur entwickelt, die auf einer durchgehenden Organisation und Geschichtetheit der Bevölkerung beruhte und eine große Organisationsfähigkeit darstellte, auch in vielerlei Hinsicht, die Kanalisierungsbauten, Schaffung von Ackerland und so weiter. Und diese babylonische Stadtkultur hatte einen durchgehenden Symbolismus entwickelt. Symbolen zusammenwerfen, das Symbol ist das, was Verschiedenes in eins zusammenfügt, einen Symbolismus entwickelt, der durchgehend sozusagen das Verständnis der Welt durchschaubar machen konnte. Wobei die auffallendsten Beobachtungen, die diesen Symbolismus prägten, eigentlich von der Astronomie ausgegangen sind. Astronomische Beobachtungen waren es wohl, die grundlegend astronomische und geometrische Beobachtungen waren es wohl. Und eine der wichtigsten astronomischen Beobachtungen der Babylonier ist die konkurrenzlose Heiligkeit der Zahl 7. 7 Stufen hat der Zikkurat von Babylon, 7 Städte gibt es, 7 Richtungen, die Welt zu ordnen. Und wenn Sie sich jetzt wundern, weil das haben wir ja nicht mehr von den Babyloniern mit den 7 Richtungen, wir reden normalerweise von 4 Richtungen, Norden, Süden, Osten, Westen, aber da gibt es auch noch die Mitte, das Zentrum. Also Nord, Süd, Ost, West und die Mitte sind es 5. Diese 5 hatten die Chinesen auch immer in ihrer Kosmologie oder in ihrer Geografie, auch in ihrer kulturellen. Nur dann gibt es noch Nadir und, also unten muss man zeigen, Zenit und Nadir. Dann sind es 7. 7 Grundrichtungen. Es gibt 7 Farben des Regenbogens. Das ist auch im deutschen Sprachgebrauch bis heute noch nachvollziehbar, obwohl der Regenbogen an sich unendlich viele oder auch weniger Farben eingeteilt werden könnte, aber es sind eben 7. Es gibt aber auch 7 Metalle, 7 Metalle, die in der Natur vorkommen für die Babylonier, und die sind schon in einer bestimmten Reihe angeordnet. Das Edelste ist das Gold, dann kommt das Silber etc. Also es gibt 7 Metalle, und woher weiß man das alles, dass die ganze Welt so in einem 7er Rhythmus geordnet ist? Man weiß es aus der Himmelsbeobachtung, und zwar aus der Beobachtung, dass es 7 Planeten gibt. Es gibt 7 sichtbare Planeten. Und ich erzähle Ihnen diese Geschichte so kurz ich kann, aber muss sie doch ein bisschen im Detail erzählen, weil sie sonst unverständlich ist und weil sie dermaßen sozusagen wissenschaftsresistent ist, dass wir sie heute noch glauben. Wir glauben heute noch in gewisser Weise in unserer Lebenspraxis in Europa, und zwar fast alle europäischen Völker und Sprachen, glauben wir, dass an dem Tag heute, dass das der Dienstag ist. Ja, und gestern Montag war und vor 2 Tagen Sonntag war. Und jetzt habe ich 3 Planeten genannt. Die Sonne, den Mond und Dienstag heißt was? Was heißt Französisch?
Mars.
Und den Mars. Ja? Und morgen wird welcher Planet den Tag regieren? Der Merkur. Übermorgen kommt der Jupiter dran, dann die Venus und der letzte in der Woche, den wir jetzt der auf Deutsch und in anderen europäischen Sprachen nicht mehr erkennbar benennen. Wir sagen Samstag, es gibt, aber die Engländer benennen ihn noch richtig. Es ist der Saturn. Und das muss man wissen. Das ist nicht, das ist keine zufällige Reihenfolge, und die Reihenfolge ist seit Babylon. Sie ist konterkariert worden durch die Entmythologisierung der jüdischen Schöpfungsgeschichte, durch die jüdische Schöpfungsgeschichte mit dem 7-Tage-Werk und dem Kampf gegen diese Vielgötter und Vielgötterei, aber sie hat sich gehalten. Und die Reihenfolge ist nicht zufällig, sagte ich. Das sind alle Planeten, die man mit freiem Auge sehen kann, in Mesopotamien sehen konnte. Alle anderen Planeten, von denen wir heute reden, sind nur mit dem Fernrohr zu entdecken, Uranus, Pluto und was es da gibt, die Asteroiden etc. Diese 7 regieren sozusagen das Schicksal der Menschen nach babylonischer Auffassung, der Gesellschaften, also es entsteht so etwas wie Astrologie, und sie regieren auch die Natur. Sie bilden zum Beispiel die 7 Metalle heraus. Die Sonne, das Gold, der Mond, das Silber, der Mars, das Eisen etc. bis zu dem langsamsten Metall, dem Blei, das der Saturn hervorbringt. Und den Saturn muss man erst als Planeten erkennen. Und jetzt lasse ich die Schilderung dieser Geschichte und sage nur noch dazu, dass es doch auffallend ist, wirklich auffallend, wie resistent so ein kultureller Brauch, so eine kulturelle Prägung ist. Denn inzwischen lernen wir, ich weiß nicht in welcher Klasse der Volksschule, aber jedenfalls ziemlich früh, welche Metalle es gibt, und das sind nicht mehr 7, das sind wesentlich mehr, und wir lernen auch, dass es wesentlich mehr Planeten gibt als 7, und wir lernen sogar, dass 3 von den antiken Planeten gar keine Planeten sind, oder 2 von den antiken Planeten, na, es ist noch verwirrender, 2 sind keine, die Sonne ist kein Planet, der Mond ist kein Planet, nach dem, was wir heute in der Schule lernen. Und hingegen ist die Erde ein Planet, und die kommt ja da gar nicht vor. Planet heißt Irrläufer auf Griechisch. Planet ist, und wir benennen die Planeten auch immer noch so, aber wir haben ganz einen anderen Begriff von Planeten, haben das Wort aber beibehalten, haben sogar diese 7 Tage immer noch schön in der Reihe benannt, wie die Babylonier das schon mit ihrer astronomischen Analogie hatten. Das war jetzt nur ein Beispiel. Thomson, George Thomson, ich habe ihn, glaube ich, in der Literaturliste genannt, sonst tue ich das noch, in seinem Buch Die ersten Philosophen schreibt, im Sumerischen wurde der Begriff des Universums durch das Zeichen für die Zahl 7 wiedergegeben. Und eine letzte Bemerkung zu dieser Zahl 7 noch und der Analogie zwischen Sternen, Metallen, Wochentagen, Farben etc. Es war eine Krise des 17. Jahrhunderts in Europa, als man plötzlich andere Metalle entdeckt hat. also als es mehr Metalle gab als Planeten. Dann hat man wieder andere Planeten entdeckt, im 18. und auch noch im 19. Jahrhundert. Und dann war die Krise sozusagen ausgestanden. Also wir leiden nicht mehr unter dem Bruch dieses einheitlichen Systems, aber es hat tatsächlich eine kulturelle Krise gegeben. Einige dieser babylonischen Vorstellungen wirken nun zusammen mit ägyptischen Lehren in der Entstehungszeit der griechischen Wissenschaft und der griechischen Philosophie weiter. So zum Beispiel die Idee einer Gesetzmäßigkeit. Das, was ich jetzt beispielshalber für Metalle dergleichen gesagt habe, verweist ja auf ein Analogiesystem, das man auch versuchen kann und versucht hat, irgendwie als Gesetzmäßigkeit zu verstehen. Wenn bei den Sternen sich etwas ändert, etwa Jupiter und Mars einander näher kommen, also da gibt es ja solche beobachtbaren Konjunktionen etc., dann wird das auch Einfluss haben auf die Erde oder auf die Lebewesen. Also es wird eine Art von Gesetzmäßigkeit angenommen und es scheint, dass die Sumerer und Babylonier tatsächlich eine Anzahl von Beobachtungsstatistiken oder Listen angefertigt haben für solche beobachtbare Phänomene, die ihnen erlaubten, gewisse Dinge vorherzusagen, vorherzuwissen. Also auch in die Richtung von Sonnenfinsternissen oder ähnlichen Ereignissen. Dass sie aber nie auf die Idee gekommen sind, anscheinend, das ist dann eine wirklich griechische Idee gewesen, es gäbe für manche Sachverhalte in der Natur eine tatsächliche Gesetzmäßigkeit. Das griechische Wort für Gesetz heißt Nomos. Und der Nomos bezeichnet zunächst in erster Bedeutung das, was in einer Gesellschaft als Norm gilt. Also ein Nomos ist etwas Gesetztes, etwas durch einen Gesetzgeber, einen König, Tyrannen oder Solon, den Athener oder ähnliche Maßnahmen, gesetztes Recht, etwas, was zu geschehen hat. Aber es gibt offensichtlich einen Nomos auch in der Natur. Die Sterne, die Planeten bewegen sich nicht irgendwie über den Himmel, über den Sichtbaren, sondern immer gleich. Also da gibt es einen Nomos in der Natur, eine Astronomie, eine Gesetzmäßigkeit der Sterne, Astronomie. Nur alles, was die Sterne bewirken oder man glaubt, dass sie bewirken, ist nicht von dieser selben Art. Bei der Wirkung der Sterne auf die Entstehung von Krankheiten, von Hungersnöten, die man ja auch angenommen hat, bei diesen Wirkungen handelt es sich offenbar nicht um einen Nomos, etwas, was immer und überall geschieht, sondern nur um eine vernünftige Rede, um einen Logos. Also ich schreibe das in Umschrift. Logos heißt das Wort oder die Rede von Legein. Und wir haben bis heute die Unterscheidung auch in der deutschen Sprache von Wissenschaften, die einen Nomos sozusagen als Gegenstand haben. Die Astronomie ist sicherlich das beste Wortbeispiel dafür. Im Unterschied zu anderen begründeten oder vernunftmäßig klingenden Auffassungen, die nur einen Logos beinhalten. Also die Astrologie ist dafür ein Beispiel, aber die rechnen wir gewöhnlich ja nicht zu den wissenschaftlichen Disziplinen. Deswegen ist besser, man denkt an so etwas wie den Unterschied zwischen Astronomie und Biologie. Ja, die Bionomie benennen wir nicht. Das wäre eine Wissenschaft, die für die Verhältnisse des Lebens, für die Prozesse und Ereignisse lebendiger Arten eine vergleichsweise Gesetzlichkeit, Voraussagbarkeit, ausnahmslose Gültigkeit oder Geltung von Voraussagen erwiesen hätte wie die Astronomie für die Sterne. Und das zielt zwar jede neuzeitliche Wissenschaft an, aber die Soziologie oder die Biologie oder die Psychologie benennen wir immer noch gleich, wie die Griechen auch die Astrologie benannt haben. Es ist nicht eine solche Wissenschaft von Nomos zu erwarten. Griechen sind tatsächlich einige, die ich Ihnen nennen werde, und zwar bereits in sehr früher Phase, auf der Suche nach dem Nomos hinter allem. Die Suche nach dem Nomos hinter allem. Nicht, ich sagte, es gibt babylonische Listen von Erdbeben, von Hungersnöten, von Heuschrecken Einfällen etc. Und die haben nie so einen Nomos herausgefunden, eine wirkliche Voraussage einer Hungersnot, der man dann auch begegnen könnte, oder Heuschreckeneinfall, das war nicht erreichbar. Und das ist ja auch bis heute nicht ganz. Zumindest wird die Meteorologie noch eine Weile vor sich haben, bis sie zu einer Meteoronomie sich entwickelt haben kann. Auch die Psychologie wahrscheinlich. Also wir haben in unserer Sprache eigentlich bis jetzt oder immer noch diese Unterscheidung, und es ist selten, dass sich da etwas ändert, weil die Sache sich nicht in der gleichen Weise ändert. Nun zum gesellschaftlichen Hintergrund. Ab dem 12. vorchristlichen Jahrhundert, oder haben Sie bis zu den jetzigen Fragen? Ja. Zu den Wochentagen? Über? Ja.
Eine Darstellung. Denn wir haben jetzt die 7 Wochentage.
Ja.
Sind in sozusagen der Fortsetzung die Wochentage, da kann es also auch in der Jahreszeiten oder in der Jahre überhaupt.
Naja, jetzt ist momentan nicht so eine Hochkonjunktur bei diesem Thema, aber vor circa 10 Jahren. War ja das Jahr 2000. Und das Jahr 2000 hat ja eine Unmenge an Literatur zutage gebracht oder provoziert über die Kalenderberechnungen, über die verschiedensten, also dass es eine unendliche Literatur gibt dazu, und es gibt sehr schöne, kann Ihnen das auch nennen auf der Homepage, ein paar Titel. Nur habe ich kein Schreibzeug mehr. Vielleicht. Kalender. Literatur. Ich habe die Woche deswegen nur genannt, weil der Tag, außer man lebt nördlich oder südlich der Polarkreise, ist der Tag mit 24 Stunden ja mehr oder weniger schneller mal Erfahrungswissen. Ja. Der Monat auch verhältnismäßig schnell, zumindest dieser Umlauf des Mondes oder die Menstruation und verschiedene Rhythmen der Natur. Und das Jahr ist schon etwas komplizierteres, aber auch das Jahr ist in den gemäßigten Zonen verhältnismäßig früh von den Maya, von den Chinesen, ziemlich genau berechnet worden. Bei den Ägyptern hat es natürlich eine große Rolle gespielt, wegen dieser Nilüberschwemmung, dieser alljährlichen und so weiter. Also da gibt es schon recht früh ziemlich genaue Berechnungen. Aber die Woche ist ja nicht von der gleichen Art. Die Woche ist etwas anderes. Die drei anderen kann man sozusagen auch nach heutigen Auffassungen noch vom Himmel ablesen oder aus dem alltäglichen, aus einer Eigenbeobachtung eruieren. Aber wie kommt man auf die 7 Tage? Das ist nicht so. Das ist eine komplexere Geschichte. Und da ist das Auffallende, dass das Weltbild sich ändert, dass die wissenschaftliche Erklärung, die gesamte Beschreibung des Universums, die ist ja für uns nicht mehr babylonisch. Überhaupt nicht. Die Planeten sind keine Planeten oder einige davon, etc. aber die Woche ist geblieben. Das ist das Auffallende. Und nur darauf wollte ich hinweisen. Auch ist das nicht mein, es ist nur mein Beispiel jetzt gewesen, aber was ich mit dem Beispiel sagen wollte, ist schon, dass solche frühen kulturellen Prägungen, die dann die Wissenschaft genauso betreffen, wie vielleicht auch die Kunstauffassungen und ähnliche Dinge, es gibt ja auch 7 Lebensalter und 7 alle möglichen 7er Reihen gibt es im Lauf der Geschichte, dass die so kulturell resistent sind. Das gilt für unsere europäische Vergangenheit, wie es auch gilt für die chinesische Vergangenheit. Dort ist es eine Fünfer-Harmonie, die äußerst resistent ist, sozusagen. Ja. Insofern gibt es eben kulturell geprägte Philosophien, auch Wissenschaftsauffassungen. Gut, aber ich gebe Ihnen einen Hinweis für den Kalender. Ja, sonst noch Fragen dazu? Nein. Nein? Nein. Gut, ab dem 12. vorchristlichen Jahrhundert, also auch etwa zu der Zeit, als diese arischen Stämme in Nordindien einwandern, gibt es eine Wanderung dorischer Stämme in Richtung Süden, aus dem heutigen Bulgarien oder Rumänien Richtung Süden ins heutige Griechenland, beziehungsweise bis zum Peloponnes. Und eine Geschichte aus dieser aus diesen Wanderungsjahren ist ja in der Ilias und in der Odyssee von Homer dann noch zum Mythos geworden. Aber zunächst einmal vertreiben diese Dorer, die da in Griechenland einwandern, die Urbevölkerung, die Ionier. Und die wandern aus, und das ist diese sogenannte erste Kolonisierungsphase, und die wandern auf die Inseln einerseits, die Ägäischen Inseln werden stärker besiedelt, und Anatolien, das westliche Kleinasien. Dort gibt es ionische Siedlungsgebiete, und die geraten sehr schnell unter den Einfluss der Großreiche, die es ja gibt im Zwischenstromland, beziehungsweise auch im heutigen Anatolien, also zunächst das Assyrische und später das Persische Großreich. Innerhalb dieses später vor allem des Persischen Großreiches bilden sie aber ziemlich souveräne kleine Stadtstaaten. Stadtstaaten, die ökonomisch so gut wie autark sind und die sich über mehrere Jahrhunderte prosperieren. Und in diesen Stadtstaaten der Inselwelt, der Ägäis und des westlichen Anatolien, entsteht die Reflexion auf Wissenschaft oder Philosophie. Das ist der geografische Hintergrund. Eine ganze Reihe kleiner Gemeinwesen oder Staaten da in Kleinasien und auf den Inseln, die in enger Beziehung stehen zu den orientalischen Großreichen, also auch zu Ägypten, aber eben auch zu Babylonien und Assyrien und später Persien. Ich sagte schon, dass sie nicht die mykenische Schrift übernehmen aus Kreta, sondern dass die vergessen wird, die Linea B, sondern ein phönikisches Alphabet, das in diesem Kulturraum des babylonisch-ägyptischen Raumes von den Phönikern eben entwickelt worden ist. Ab ca. 750, und damit sind wir in dem, was Jaspers die Achsenzeit genannt hat, ab ca. 750 setzt dann eine neue Welle von Kolonisierungen ein, und zwar richtet sich die Auswanderung, geht nach Westen diesmal, und ist bedingt durch eine Überbevölkerung, die wiederum bedingt ist durch eine Entwicklung der Agrartechnik. Also es gibt einen größeren Wohlstand, es kommt zu einer Überbevölkerung, und ein Kolonisierungsprozess kommt in Gang, der dann auch schon das griechische Festland betrifft, also auch vom griechischen Festland schon ausgeht, von Korinth oder Megara und auch von den Inseln. Und dieser führt zu dem, was später genannt wird, Magna Graecia, das Großgriechenland. Magna Graecia umfasst also nicht nur den östlichen Mittelmeerraum, sondern um 500 oder 300, insbesondere 5. bis zum 3. Jahrhundert, auch den westlichen Mittelmeerraum bis zu den Küsten Spaniens, Südfrankreichs, einen guten Teil von Unteritalien, wo sie dann mit den Etruskern zusammenkommen, also was auch für die Philosophiegeschichte dann ganz interessant ist, das italienische Griechenland sozusagen. Das ist ein neues Siedlungsgebiet und da entwickeln sich auch ganz neue Ordnungsideen. Oder sie sind angewiesen darauf, sozusagen, oder sie haben auch die Chance, eine neue Gesellschaft zu etablieren in diesen Kolonien. Und wir werden sehen, dass da auch Philosophen daran beteiligt waren. Zunächst einmal sind die Ionier, diese Insel Ionier und die anatolischen Ionier, vor allem mit dem Orient und mit dessen Hochkultur konfrontiert und sie übernehmen sehr viel aus diesem Orient. Also, ich weiß nicht, wo jetzt der Kollege ist, der über Kunst, also wenn wir vom geometrischen Stil sprechen bei den Griechen, die so um 800 herum oder im 9. Jahrhundert herum, der auf der Vasenmalerei nachvollziehbar ist, dann wird das zu einem, die Kunstgeschichtler sagen, orientalischen Stil in dieser Zeit oder orientalisierenden Stil. Viel mehr Ornamentik tritt auf. Selbst die Säulenformen zeigen dergleichen Einfluss oder der Bau von Felsentempeln, der nicht alt ist zu der Zeit, sondern irgendwie durch Ägypten beeinflusst ist. Aber sie übernehmen eben auch Anregungen in der Astronomie, Geometrie. Astronomie habe ich schon erwähnt. Es gibt Götter aus dem Orient, die nun in die Volksreligion einziehen und sehr einflussreich werden. Dionysos ist der bekannteste vielleicht, Dionysos oder auf Lateinisch Bacchus genannt. Ein orientalischer Gott. Es ist eine Bekanntheit mit den Göttern auch der Ägypter. Und es entsteht in diesem 8. Jahrhundert das nationale Epos, das wir unter dem Namen des Homer kennen. Wobei ich jetzt nichts zu der homerischen Frage sagen möchte, ob das eine Person war oder viele Personen oder ob Homer eigentlich der Inbegriff der griechischen Rhapsoden war. Jedenfalls gibt es ein nationales Epos, das mit dieser Wanderung und Kämpfen aus dieser Wanderung ganz deutlich verbunden ist. Und in diesen beiden homerischen Epen, der Ilias und der Odyssee, werden auch die Maßstäbe für Ästhetik, Moral, insbesondere für Moral entwickelt. Das gilt dann auch als ein Lehrbuch sozusagen des Menschseins, so ähnlich wie das Mahabharata in der indischen Tradition. Etwas später als Homer ist Hesiod anzusetzen. Das ist eine Person, datierbar, und wir haben zwei Texte von Hesiod und die sind zwar noch nicht philosophisch zu nennen, aber auch nicht mehr nur mythologisch. Der eine Text heißt die Theogonie, also die Entstehung der Götter. Theogonie, Götter, Geburt, Götter, Herkunft, und schildert sozusagen die Religion der damaligen Griechen, die Götter, an die sie glauben und wie die eigentlich entstanden sind, wie die Welt entstanden ist. Zuerst das Chaos oder dann Gea, die Erde war, wie es dann zum Menschen gekommen ist und so weiter. Da sind alle diese späteren Mythen auch grundgelegt von davon, dass es einen Konflikt geben kann zwischen Menschen und Göttern, dass ein Halbgott namens Prometheus, der vorausdenkende Prometheus, den Göttern das Feuer stiehlt, ein Kulturheros, aber streng dafür bestraft wird, etc. Das ist das eine, die Theogonie von Hesiod, und das andere heißt, hat einen sehr modern klingenden Titel eigentlich, nämlich Werke und Tage. Heißt wirklich so, es klingt fast nach einem Titel aus dem 20. Jahrhundert, Werke und Tage. Und was der Hesiod da beschreibt, oder eigentlich, es ist eine Art Traktat, ist, wie man das richtige Leben führen soll. Also das beinhaltet ja vieles. Das beinhaltet auch Ratschläge für die Ernährung und für die Verwaltung der Familie und des Haushaltes und die Einteilung der Arbeit und so weiter. Werke und Tage. Ein Lebenshandbuch sozusagen, das auf dem Naturverständnis aufbaut, das er in der Theogonie entwickelt hat. Neben Homer und Hesiod möchte ich als eine Vorstufe von sozusagen Texten, Vorstufe der griechischen Philosophie, noch etwas Drittes nennen. Also Homer, Hesiod und noch etwas, und das sind die sieben Weisen, die Sprüche der sieben Weisen. Die Geschichte der sieben Weisen ist in sehr unterschiedlichen und zahlreichen Versionen überliefert, es sind aber immer sieben. Und der Kern der Geschichte geht so, dass die Frage auftaucht beim Orakel von Delphi, die Frage auftaucht, wer der weiseste Mensch ist. Wer ist der weiseste der Menschen? Weise heißt, ich sagte es letztes Mal schon, und kommt ein dritten Terminus. Sophos. Wer ist der weiseste Mensch? Und die einen halten den und die anderen halten jemand anderen für weise, und dann wird ihm diese Frage gestellt und er reicht sie weiter. Also jeder, der da gefragt wird, sagt, er ist es nicht, sondern der andere. Er nennt jemand anderen. Und dann sind es immer sieben, die da insgesamt so eine Gruppe bilden, aber keiner hält sich selbst für den Weisesten. Sie zusammen aber bilden sozusagen den Inbegriff der Weisheit. Also es ist eine Weisheitstradition, und jedem von diesen sieben, wobei die Liste, wer da eigentlich dazugehört, sich auch verändert bei den verschiedenen Versionen. Es sind nicht immer dieselben, die dazugehören, aber es ist immer ein Gesetzgeber dabei. Es ist immer einer dabei, der tatsächlich herrscht, ein sogenannter Tyrann, was keine negative Assoziation offenbar war. Es ist immer jemand dabei, der wirtschaftlich recht erfolgreich ist oder der ein sehr hohes Lebensalter erreicht hat. Das sind so Typen, diese sieben. Und von jedem dieser sieben Weisen gibt es überlieferte Sprüche. Das sind kurze, man nennt das Gnomoi, kurze Weisheitssprüche, die manchmal wirklich sehr kurz sind, wie zum Beispiel dem Thales von Milet, der auch immer, oder der fast in allen Listen aufscheint, als einer der sieben Weisen, wird der Spruch immer zugeschrieben, nichts zu sehr, also stets die Mitte, Megen Adam. Nicht, ist wirklich ein kurzer Spruch, nichts zu sehr. Das kommt übrigens dann wieder in der Tugendlehre des Aristoteles. Mit Tugend sei stets das Mittlere zwischen zwei Extremen. Aber das ist schon so ein Weisheitsspruch, aber es sind nur solche Sprüche. Die meisten dieser Sprüche der sieben Weisen beziehen sich, sind eben Ratschläge fürs Leben. Da gibt es keinen Hinweis auf eine auf eine kosmologische oder auf eine psychologische oder auf eine metaphysische Reflexion in diesen Sprüchen. Es sind Ratschläge fürs Leben mit einer Ausnahme. Einer der Sprüche, und der ist eingraviert auf dem Eingang zum Apollo-Tempel in Delphi, heißt Gnotis Eaton. Auch ein Weisheitsspruch, Gnotis Eaton. Ja, also diejenigen von Ihnen, die fürs PP, aber die anderen, die Philosophie studieren, werden sowieso griechisch den Kurs machen. Sie lernen da ja auch nach dem Buch wahrscheinlich griechische Terminologie vom Herrn Dunsirn. Gnotis Eaton ist aber, den kommt glaube ich da drin gar nicht vor, ich habe nicht nachgelesen daraufhin. Gnotis Eaton heißt, erkenne dich selbst, nichts ist einfacher. Ne? Erkenne, die Alternative ist ja, dass man erkennt, wie die Wolken sich bewegen und warum die Sonne das Gold hervorbringt und wo sie das tut, damit man das Gold auch findet, etc. Das ist nicht Gnotis Eaton. Also bloß sich selbst erkennen, steht da über Apollo Architrav in Delphi. Und das scheint Ihnen aber am schwierigsten. Diesen Spruch, der scheint Ihnen sogar noch schwieriger als dieses Medien Agar, immer die Mitte halten, nichts zu sehr. Also diesen Spruch, vor dem weichen Sie eigentlich aus, die sieben Weisen. Da sagen Sie immer, na, der Weiseste, oder wenn es einen Weisen gibt, einen Sophos, dann ist das der Gott, dann ist das Apollo und keiner von uns. Ja. Das Gnotis Eaton war ein Schibolet sozusagen. Also die Sprüche der sieben Weisen sind moralische Maximen, Lebensweisheiten, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Maßhalten sind da die leitenden Begriffe. Es gibt einen neuen Sprachgebrauch ab dem 5. Jahrhundert. Der Legende nach soll Pythagoras, der auch von einer dieser Inseln kam, nämlich aus Samos.
Pythagoras.
Wollten Sie fragen?
Ja, sieben Weisen fragen, weil
ja.
Natürlich keine Möglichkeit existiert. Und zwar, die sieben Weisen, wir hatten ja damals die Situation der Stadtstaaten.
Ja. Ah, die sind von verschiedenen. Die kommen nicht aus dem gleichen.
Die kommen nicht aus der gleichen
Zeit. Aus der gleichen Zeit einigermaßen, aber nicht aus einem Staat.
Aber die sind anschließend zu einer späteren Zeit und als die sieben Weisen konstruiert worden.
Die Geschichte ist anscheinend sehr alt. Sie wird aber auch von Platon noch erzählt. Also Platon ist 427 geboren und schreibt so ab 390 nach dem Tod des Sokrates, wird sie noch erzählt, aber sie ist sehr viel älter. Nur diese sieben Weisen, die kommen von verschiedenen Inseln, sie gelten jeweils dort, wo sie herkommen, Pithakos oder Thales etc., als so ein ja, ja.
Welche Rolle spielt
Herodot? Ah, der ist auch später. Der ist später und beschreibt dann schon, Herodot ist der erste sozusagen große Geschichtsschreiber, der Griechen. Der beschreibt schon die Kämpfe zwischen Persern und Griechen.
Der hat aber nicht hexametrisch geschrieben.
Herodot ist nicht hexametrisch, glaube ich. Homer ist hexametrisch. Menen, Aedes, Jaap, Lea, Joach, Eus, Ilum, Menen, etc. Herodot ist nicht hexametrisch, aber ich habe ihn ehrlich gesagt nie auf Griechisch gelesen, also weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht.
Es gibt ja auch die Versuche der Übersetzung.
Ja, beim Homer ist es schon der Hexameter auch wichtig.
Ja.
Sehr wichtig, ja. manchmal ist, das muss man extra etwas einfüllen, damit der Hexameter sich ausgeht. Besonders bei Zeus. Ja. Aber sonst zu den sieben Weisen Lesens vielleicht extra. Das ist eine lange Geschichte und eine gar nicht uninteressante. Ist aber noch nicht wirklich, das ist Volksweisheit. Begründete, weil auch Hochgeschätzte offenbar von vielen Generationen verschiedener Gesellschaften, aber das ist nicht, ist nicht begrifflich entwickelt. Es ist nicht vergleichbar mit etwa so einem Text wie dem Tao Te Ching in China oder dem Zhuangzi, wo ja auch so Lebensweisheiten drinstehen, aber sehr viel mehr entwickelt und wie bei den Griechen später ja auch. Ja. Gut, also Pythagoras ist einer dieser Inselbewohner, der emigriert. Ich sagte schon, die zweite Kolonisierungswelle nach Westen, und seine Emigration führt ihn nach Unteritalien. Ich gehe auf ihn noch extra ein, aber auf Pythagoras wird gewöhnlich neben dem pythagoreischen Lehrsatz auch die Aussage zurückgeführt, er habe betont, er sei überhaupt kein Weiser. Also weder der Weiseste unter den Weisen, noch sonst der Drittweiseste, überhaupt kein Weiser, sondern er sei nur ein Philosoph. Das ist eine Legende. Dass das auf Pythagoras zurückgeht. Es ist aber eine Legende, die seit der Antike erzählt wird und die immer wieder umstritten ist. Und im 20. Jahrhundert hat die Philologie einmal einen etwas heftigeren Streit darüber geführt und wahrscheinlich herausgefunden, ich will mich da nicht festlegen, aber Dunsian beschreibt den Streit auch kurz in seinem Buch Griechisch für Philosophen, dass es eigentlich dieses Philosophos in der Gegensetzung zu Sophos doch eine platonische, erst von Platon eingeführte Begriffsunterscheidung ist. Der Sprachgebrauch allerdings ist früher. Der Sprachgebrauch des Philosophos ist früher und geht vielleicht doch auf die Zeit des Pythagoras in etwa zurück. Also es wird unterschieden zwischen der Weisheit und dem Suchen nach Weisheit, sprachlich auch unterschieden. Und dieser Zeitpunkt, glaube ich, letztes Mal erwähnt, schien einem Historiker der Philosophie, einem englischen Historiker der Philosophie im 17. Jahrhundert dermaßen wichtig, dieses Bewusstsein, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Suchen nach Wissen und dem Wissen selbst, dem Bewusstsein, das auch sprachlich zum Ausdruck gebracht, ein neues Wort eingeführt wird, schien dem Thomas Stanley im 17. Jahrhundert so wichtig, dass er gesagt hat, da fängt die Ära Philosophica an, mit diesem Faktum, dass man da von etwas Eigenem spricht. Wir kommen damit zur ersten Periode des Philosophierens der Griechen. Und die benennt man mit einem Verlegenheitsausdruck seit langem als Vorsokratik. Das ist wieder so ein Wort, wo Sie sehen, die Philosophiegeschichte ist immer erst hinterher, kommen die Leute drauf, was eigentlich das Richtige war oder wie das zu verstehen ist. Also mit dem Terminus Vorsokratik kann man ja nur etwas bezeichnen, nachdem Sokrates schon da war. Das sind die Philosophen vor Sokrates. Und es macht nur einen Sinn, wenn mit Sokrates, der in dem Namen drinsteht, wenn mit Sokrates etwas ganz Neues und wirklich Epochales geschehen ist. So, denn das sind einige Jahrhunderte, das sind ziemlich einige Generationen und das sind sehr verschiedene Frageansätze und sehr verschiedene Theorien, sind wir da unter dem Terminus Vorsokratik und die Vorsokratik ja zusammenfasst. Deswegen sagte ich Verlegenheitsausdruck. Es bezeichnet Vorsokratik ja nichts weiter, als dass das die Philosophen waren vor dem Sokrates. Und was die eigentlich gefragt haben, war äußerst unterschiedlich. Und einen habe ich da schon hingeschrieben. Ein solcher Vorsokratiker ist dieser Pythagoras. Und der hat gefragt, was ist der Urgrund, die Grundstruktur des Universums. Er hat, ja, so, das Wort schreibe ich später hin. Was ist die Grundstruktur oder der Urgrund? Was ist das, mit dem alles andere zu beschreiben ist? Und die Antwort, auf die er gekommen ist, das ist die Zahl. Es ist ein Verhältnis, es ist etwas Mathematisches. Wenn ich jetzt Zahl sagte, dann denken Sie vielleicht an 1, 2, 3 und so, aber Sie sollten besser an die Wurzel aus 2 denken oder an die Zahl Pi. Das sind ja beides Zahlen, die Sie nicht mit 1, oder mit einer arithmetischen Zahl genau ausdrücken können. Also er hat die Zahl als geometrische Zahl, sozusagen als das Urverhältnis von allen Dingen als Antwort gehabt. Und von Thales aus geht eine Schule, die man die italische nennt. Italische Philosophie, während ein anderer, der ja früher ist als Thales, als Pythagoras, der Thales von Milet aus der Kleinstadt Milet ist. Und der hat dieselbe Frage gestellt, was ist der Urgrund? Jetzt kann ich das Wort auch hinschreiben, beim Thales ist es nämlich als Terminus, was ist die Arche von allem? Wenn ich es bei Pythagoras hingeschrieben hätte, dann wäre das ein bisschen irreführend, denn unter Arche, unter der Frage nach der Arche, lässt sich schwer übersetzen, Urgrund, die Lateiner haben übersetzt, also Cicero hat übersetzt, Principium ist die Arche, jedenfalls das, was allem anderen zugrunde liegt. Es muss etwas geben, hinter den vielen Erscheinungen der Welt muss es etwas geben, was dem allen zugrunde liegt, aus dem alles entstanden ist. Und das wurde als Arche bezeichnet. Wir haben das griechische Wort Arche immer noch im deutschen Sprachgebrauch. Nein? Wie? Bitte? Arche. Haben wir? In der Archäologie. Archaisch. Archaisch. Etwas ist archaisch, ganz ursprünglich. Was haben Sie gesagt? Die Hierarchie. Hängt auch damit zusammen. Richtig, die Hierarchie. Was heißt Hieros? Heilig. Hieros heißt heilig. Also es ist die heilige Grundordnung. Die Hierarchie. Ja. Das assoziiert man nicht unbedingt bei dem Wort. Hierarchisch assoziiert man nicht unbedingt im Sprachgebrauch diese ursprüngliche Bedeutung des Griechischen, aber ja, das ist gemeint. Ja. Also wir haben dieses Wort natürlich auch immer noch, wie viele andere Griechische auch, aber das war für Thales sozusagen die Grundfrage. Und er, auf ihn baut oder geht eine andere Richtung der vorsokratischen Philosophie zurück, nämlich die ionische. Ne? Italische und ionische Philosophie. Italische und ionische Philosophie und noch ein Beiwort, ionische Naturphilosophie. Also Thales ist der erste, den man als Naturphilosophen bezeichnet. Von wem wissen wir das? Oder wissen wir es nicht? Also was wissen wir eigentlich von Thales? Fangen wir mit dem an, mit dem Thales von Milet. Er lebt 624 bis 554, stammt, wie gesagt, aus Milet, ist ein viel gereister Mann, so wie übrigens Herodot auch, der Historiker. Er war in Ägypten und er kennt auch das Zwischenstromland. Er war ein sehr erfolgreicher Kaufmann, also beispielsweise wird in der Geschichte der Spekulation Thales gewöhnlich angeführt als derjenige, der mit der Voraussage einer schlechten Olivenernte reich geworden ist. Er hat also da Olivenmühlen oder womit man Olivenöl macht, ich weiß nicht genau, diese Gerätschaften aufgekauft und dann war er ein Monopolist in seiner Stadt für ein Jahr lang und ist da reich geworden. Das ist die eine Geschichte, ein sehr erfolgreicher Spekulant und Kaufmann, also lebensnahe. Die andere Geschichte, die ihm von Thales gerne erzählt wird und überall eigentlich wiedergegeben ist, ist, dass er die Sterne beobachtet hat, was für einen babylonisch gebildeten Menschen nichts Ungewöhnliches ist, aber dabei in einen Brunnen gefallen ist. Also er ist offenbar nicht stillgestanden dabei, sondern ist in den Sternen versunken, in einen Brunnen gefallen. Und es kam, wie es kommen musste, er war nicht ganz allein, eine skythische Magd. Und diese skythische Magd hat ihn dann eben ausgelacht. Also der Lebensfremde, ja, der Abwesende, der eben in den Brunnen fällt, wo niemand hineinfällt, weil er nur in die Betrachtung der Sterne versunken ist. Eine dritte Geschichte. Er ist der Erste, Thales ist der Erste, wahrscheinlich wirklich der Erste in der Menschheitsgeschichte nun, von dem man weiß als Individuum, dass er eine Mondesfinsternis vorhergesagt hat. Also das ist datiert. Diese Finsternis wurde von Thales berechnet und vorhergesagt, mit Hilfe der Tafeln der Babylonier, aber eben in der Idee, es muss da eine Gesetzmäßigkeit geben. Ich sage, er ist als Individuum der Erste, von dem das berichtet ist, denn es ist nicht auszuschließen, dass babylonische Priester und ägyptische Priester auch schon vor Thales ähnliche Dinge getan haben. Das ist nicht auszuschließen, aber auch nicht nachweisbar. Bei Thales ist es nachweisbar. Und nun hat er sich gefragt, was liegt eigentlich am Grund des Ganzen? Was ist die Arche der Welt? Ja? Und deswegen gilt er als der erste Philosoph, als der erste Naturphilosoph der Griechen. Was ist die Arche der Welt? Nun gab es so etwas wie eine Elementenlehre, die weithin geglaubt wurde und im Übrigen ähnlich auch in China und in Indien geglaubt wurde. Alles setzt sich zusammen aus Wasser, Feuer, Erde und Luft, also vier Elemente oder manchmal ein fünftes, das man dann den Äther genannt hat, etwas, was nicht wahrnehmbar ist, aber auch ein Element. Und Thales sagt, es ist das Feuchte. Und das ist so ziemlich der einzige Satz, den wir von ihm mit einiger Sicherheit überliefert haben. Die Arche ist das Wasser oder das Feuchte. Alles kommt ursprünglich aus dem Wasser, aber wie er sich das dann weiter vorstellt, wie es dann tatsächlich zu Gold wird oder zu Eisen oder zu Bergen oder zu Menschen etc., das sind nur Vermutungen oder Dinge, die wir halt dann aus der Fortsetzung dieser Reflexion wissen. Nur das wissen wir. Woher wissen wir das? Dass daraus diesen Satz, dass alles Seiende ursprünglich aus Wasser kommt. Im Grunde wissen wir es aus Referaten späterer Zeit. Der wichtigste Referent, auf den wir uns beziehen, ist Aristoteles. Der ist einige Jahrhunderte später. Der gibt solche Sätze wieder. Er gibt solche Sätze aus der Vergangenheit des Denkens wieder in demjenigen Buch, dem er keinen Titel gegeben hat, weil er nicht, wahrscheinlich auch nicht wusste, wie er das Buch nennen soll. das aber dann später den Titel Metaphysik bekommen hat. In der Metaphysik des Aristoteles, im ersten Kapitel oder ersten Buch der Metaphysik, referiert Aristoteles solche Sätze. Und Aristoteles ist schon nach Sokrates. Er spricht schon von den Philosophen vor Sokrates. Und einer davon ist eben dieser Thales. Und da hat man diesen Satz. Das ist natürlich ein Fragment. Thales wird schon mehr dazu gesagt haben, zu dem, wie er sich die Welt vorstellt. Aber für die Vorsokratiker insgesamt gilt, dass wir sie nur aus Fragmenten kennen. Wenn Sie jetzt eine Ausgabe der Vorsokratiker, der vorsokratischen Schriften, sich besorgen, es gibt ja gar nicht schlecht und einfach und billig bei Reklam zum Beispiel die Ausgabe, dann sind das Fragmente, dann sind das teilweise sehr erratische Sätze. Also dieser Satz des Thales ist auch schon einmal erratisch, weil er ja nicht weiter sagt, wie man das zu verstehen hat. Kommt aber ein anderer, auch aus Milet, eine Generation jünger als Thales, heißt Anaximander, das sagt man. Anaximander, und ich schreibe den dritten dieser milesischen Naturphilosophen auch gleich, Anaximenes. Also Anaximandros oder Anaximander. Und von dem haben wir dann schon etwas mehr als bloß so einen Satzteil, nämlich den ersten ganzen Satz der griechischen Philosophie. Der ist zwar auch noch erratisch, und mit dem lasse ich Sie auch dann heute in Frieden, ich lese Ihnen dann nur noch vor. Der fragt auch, was ist die Arche? Aber er hat nicht den Eindruck, dass sich das beantworten lässt, indem man so etwas sagt wie Erde oder Wasser, sondern er benennt die Arche, das Urprinzip, das letzte, die letzte Seinsstufe mit einem negativen Ausdruck eigentlich, das Apeiron. Ja, das ist ja eigentlich schwer, das zu übersetzen. Apeiron, weil es ja eigentlich nur besagt, dass etwas ist, was keine Grenze hat, etwas Unbegrenztes, hat keine Form und keine Grenze, Apeiron. Und von ihm gibt es eben doch nun einen ganzen Satz überliefert, und den lese ich Ihnen jetzt vor. Woraus die Dinge ihre Entstehung haben, das ist die Frage nach der Arche. Woraus die Dinge ihre Entstehung haben, darein findet auch ihr Untergang statt, gemäß der Schuldigkeit. Denn sie leisten einander Sühne und Buße für jede Ungerechtigkeit, gemäß der Verordnung der Zeit. Soll ich es noch einmal lesen? Es ist ja sozusagen die Standardübersetzung, und man kann über diese Übersetzung schon, also muss eigentlich auch, jedes Wort, das da vorkommt, irritiert einen. Wenn die Frage ist, woraus entstehen, jetzt sind zum Beispiel die Nüsse reif geworden in den letzten Wochen, woraus entstehen Nüsse? Ja? Und die Antwort ist, das, woraus sie entstehen, die Dinge, dorthin findet auch ihr Untergang statt. Dann ist man nachhegelisch, also nachdem auch vorher Hegel auch schon darüber nachgedacht hat, geneigt, an so etwas wie eine Dialektik des Seins zu denken. An etwas wie ein immanentes Weltprinzip der Gegensätze und Aufhebung derer. Aber dann steht da in der Übersetzung, es findet auch der Untergang der Dinge statt, gemäß ihrer Schuldigkeit. Da ist man wiederum geneigt, an einen Animismus zu denken, wenn es wirklich auch die Nüsse betrifft und das Gold und alle Naturdinge, dann ist das so eine Art von Übertragung wie vom Nomos des Staates, vom Nomos, der in der Gesellschaft gilt, auf den Nomos der Sterne. Es gibt also da auch eine Gerechtigkeit und eine Ungerechtigkeit bei allen Dingen in der Welt, denn sie leisten einander Sühne und Buße, die Dinge, für ihre Ungerechtigkeit. Sie sind also irgendwie an sich ungerecht. Dass sie existieren, ist etwas, was nicht gerecht ist, wenn wir dieser Übersetzung jetzt trauen. Aber jede Übersetzung dieses Satzes, auch jede andere Übersetzung, kommt irgendwie zu solchen Fragen. Also das ist ein, soll man sagen, es ist ein, einfach nur ein unklarer Text. Es ist ein erratischer Text, der nicht zu verstehen ist. Es ist die Antwort des Anaximander auf die Frage, was ist der Urgrund der Welt? Und über diesen Satz haben viele schon nachgedacht. Mit dem möchte ich jetzt auch für heute abschließen. Gibt es noch Fragen?